Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen, wir wollen eine Reaktion zeigen und werden nach Bremen fahren und natürlich voll auf Sieg spielen und versuchen, das Spiel dort zu gewinnen.
Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
Es hat geklappt in Bremen mit dem Auswärtssieg. Schönen Tag wünschen wir euch. Und die große Frage, die sich jetzt alle stellen, Tom, ist Max dabei?
Mhm. Das stimmt, das ist eine Frage. Gell,
keiner weiß es.
Ja, ich habe ihn auch. Er ist ja relativ zierlich und du siehst ihn ja selten. Mhm. Also wenn du ins Studio kommst, muss er eh immer ein bisschen gucken, so wo könnte er sein, weil er ist ja jetzt nicht der wuchtigste aller Typen. Und
kleiner Tipp vielleicht für euch, wenn ihr jetzt gerade zuhört. ATV ist mit im Studio und filmt hier. Mhm. Das haben die noch nie gemacht. Nee. Es wird einen Grund haben, warum sie das machen, weil Max natürlich ist. Herr Präsident, ich grüße dich.
Moin.
Müssen wir dich siezen jetzt? Nein.
Nein, bitte nicht. Und der Nächste, der mich das fragt, der ist auch nicht mehr mein Freund.
Ja, Dad-Joke Nummer 1. So, die aller wichtigste Frage für alle da draußen, alle Fuff-Poddy-Freunde, ist natürlich diese eine. Es gibt keine andere. Ja. Kannst du weiterhin bei uns im Podcast mit dabei sein? Ja oder nein?
So leicht ist die Antwort nicht. Die Antwort lautet leider nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der sich das zu Hause jetzt vor seinem Empfänger anhört und drüber nachdenkt, ist es seriös, dass der FCA-Präsident in der Art und Weise, wie er es bis jetzt immer gemacht hat, den FC Augsburg beurteilt im Fuff-Poddy, in dem bekanntesten Fußball-Poddy der Welt. Der wird selber sagen, nee, das funktioniert nicht. Und mir war auch klar in den letzten Monaten, es sind ja fast 2,5 Monate, wo ich mir Gedanken drüber mache, ob ich das Angebot des Aufsichtsrats des e.V. annehme, Präsident zu werden, dass ein paar Sachen mit dabei sein werden in meinem Leben, die sich ändern werden. Und das sind ein paar Sachen, die vielleicht für mich sogar gar nicht so ungesund sind und so ungünstig sind. Was mir richtig wehtut, ist, den Podcast nicht mehr machen zu können. Denn das ist unser Baby und wir haben das jetzt uns in Jahren aufgebaut und haben eine erkleckliche Anzahl an Fans und Zuhörern gewonnen, aber es geht einfach nicht.
Wir können nichts dagegen sagen. Es ist völlig verständlich.
Naja,
ich finde es natürlich total schade und eigentlich möchte ich dich überreden, aber ich verstehe natürlich, dass das nicht gehen kann.
Wir können schon viel dagegen sagen, es wird halt nur nichts ändern.
Es wird nichts ändern, genau.
Und es ist natürlich auch nachvollziehbar. Also ich würde sagen, wer weiß, was die Zeit bringt, ne? Vielleicht bist du nach einem Vierteljahr an dem Punkt, wo du sagst, hey, das Einzige, was mir in meinem Leben wirklich fehlt, ist der Podcast. Mhm. Und entsprechend gibt's natürlich, die Tür steht immer offen, das weißt
du. Ja, ich wollte gerade sagen.
Und
immer gerne.
Es ist aber natürlich auch klar, dass wenn sich der Präsident wöchentlich zur sportlichen Lage des eigenen Clubs äußert, dann macht es jetzt möglicherweise in der Außendarstellung nicht immer so ganz viel Sinn. So,
da habt ihr völlig recht.
Aber ist natürlich nachvollziehbar.
Aber
es ist halt sauschade.
Es kommt ein Aber.
Aber ich würde mich freuen, wenn ich hin und wieder von euch eingeladen werden würde. Das ist überhaupt keine Frage in einer leichten Regelmäßigkeit. Mhm. Und der Podcast ist mein Medium. Also es macht mir Spaß ohne Ende. Als du mich, Rolf, vor 3 Jahren zusammen vor 4 Jahren gefragt hast, da wusste ich nicht mal, wie man es schreibt. Mhm. Daran hat sich nichts geändert. Ich schreibe es immer noch vorne mit 2 T. Aber ich plane tatsächlich und rufe auch unsere Hörer dazu auf, was für einen Namen könnten sie sich vorstellen, einen präsidialen Podcast aufzusetzen, denn das ist mein Medium und ich möchte in Zukunft tatsächlich auch mit einem Podcast, zwar nicht wöchentlich, aber in einem gewissen Abstand auf die 21.144 Mitglieder der FC, die der FCA ohne mich aktuell hat, zukommen. Und ich halte das für ein Medium gerade, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Wie ich das hundertprozentig mache, weiß ich noch nicht, aber das habe ich auf jeden Fall auf der To-Do-List. Und das wird ein so ein Tool sein, um mich den Mitgliedern gegenüber hörbar zu machen und mich da eben auch zu zeigen, wäre das falsche Wort, aber mich hörbar zu machen.
Da müsstest du uns ja dann einladen, falls wir da mal kommen dürfen. Oh, das wäre hörbar und sichtbar hast du dich ja schon gemacht. Es kam ja, glaube ich, einen Tag später schon die Einladung für den großen Mitgliederabend, dein Kennenlernabend sozusagen, der ja am Dienstag stattfindet. Also jetzt, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, es ist der 12. September.
Genau, so ist es. Also morgen wird es sein um 18:30 Uhr in der WWK-Arena. ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass da ganz viele Mitglieder auch kommen. Man muss sich da tatsächlich über die Ticket-Page des FC Augsburg muss man sich eine kostenlose Karte holen, damit die damit planen können, wie viele Leute werden
ich
da sein.
Gemacht.
Sehr gut. Und ja. Die Presse wird ja auch da sein, Tom. Ich glaube, du kommst mit
Ich als Bluthund werde mal wieder da sein.
mit ATV. Und ja. Wir haben ja auch das Vergnügen übrigens, da wird der Tom nachher dann noch mehr zu erzählen, dass ich zum Stadtgespräch, glaube ich, heißt das Format.
Wenn du nochmal Stadtgespräch sagst, dann
wie heißt es denn richtig?
Zeit zu reden.
Ja, das ist Stadtgespräch hieß es früher, so wie MAN und aber ist okay. Stadttheater und so.
Und da werden wir uns auch wieder treffen. So, aber okay. Nochmal, dieser Mitgliederabend ist wichtig für mich und da geht es ja. darum, mich den Leuten, die mich noch nicht kennen, vorzustellen. Jetzt hat man auch in der letzten Woche, wir sind ja jetzt fast eine Woche, nachdem es live gegangen ist, in ganz vielen Medien auch schon gesagt, um was es mir geht. Und ich möchte einfach hören, was die Leute gut finden, was die Leute schlecht finden, was sie besser machen würden. Und mir geht es darum, wirklich möglichst viele Stimmen aufzusaugen. Und natürlich wird man nicht alles für jeden zu 100% befriedigen können, aber wir wollen da oder ich will da ganz viel hören und möchte schauen, dass man sich eben als Mitglied wieder gut von seinem Präsidenten vertreten fühlt.
Das Kuriose an dieser ganzen Max wird Präsident-Geschichte ist ja, du erinnerst dich an unseren letzten Podcast der letzten Saison gegen Fürth. Da war ja klar, dass Klaus Hofmann nicht mehr Präsident ist. Dann hat ja Markus Weinzierl noch gekündigt, in Anführungszeichen. Und dann haben wir das Thema ja mal angeschnitten. Und ich hatte Max damals so ein bisschen drauf hingedrückt, ob er denn nicht ein Kandidat wäre. Und das hat er im letzten Podcast der Saison gesagt.
Und jetzt lass dir mal bitte von Tom sagen, warum eine Personalie Markus Krapf als Präsident des FC Augsburg eine komplette Fehlbesetzung wäre. Tom, vielleicht fallen dir da ein paar Argumente dazu ein.
Ist ja nicht viel,
also mir würden viele dazu einfallen.
Ein Hang zu einer gewissen Emotionalität.
Hat er völlig recht.
Es ist ja schon, also du musst uns das schon nochmal erklären.
Wir haben ja gerade vorhin gesagt, Zeit zu reden, oder? Normalerweise wäre es jetzt Zeit zu gehen. Du bist aber der Bluthund.
Nein, aber was man mal gesagt hat, wird er nicht vergessen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es ja ehrlich gesagt ganz cool, dass du dich praktisch einmal rumgedreht hast. Aber wie ist das gekommen? Das muss man ja auch mal erklären.
Ich habe ja mit Tom im Vorfeld des Podcasts telefoniert und wir haben gesagt, komm, das lassen wir weg.
Das ist ja, könnte ja unangenehm
sein. Nein, ich zu diesem Zeitpunkt war das für mich absolut überhaupt keine Idee, das zu machen.
Ganz kurz, man muss ja auch dazu sagen, das war wenige Tage, nachdem das alles überhaupt bekannt geworden ist.
Genau, wir haben uns damals ein paar Tage Zeit genommen.
War ja nicht mal eine Woche alt. Ja,
jetzt nach dem Rücktritt eben von Hofmann, nach dem Fürth-Spiel. Ja. Und es war ja dann später tatsächlich so, dass viele Namen diskutiert worden sind, wer könnte den Vereinspräsidenten geben. Und ich mich auch zusammen mit den Aufsichtsräten da auch besprochen habe, weil sie mich nach Meinungsbildern gefragt haben. Und irgendwann kam dann halt auch ein Anruf, ob ich vorbeikommen wollen würde im Büro von Aufsichtsratsmitglied Gerhard Wiedemann, der mich dann zusammen mit Thomas Müller, dem Vorsitzenden, empfangen hat. Und dann haben die nicht nach einem Meinungsbild gefragt, sondern haben gesagt, hey, du musst es machen. Nach all dem, wie du dich geäußert hast, was dieser Präsident alles mitbringen muss, bist du für uns ein Kandidat, überleg dir das bitte. Und
also du wusstest das wirklich nicht?
Nein, natürlich wusste ich es nicht. Und ich hätte da in dem Moment auch nicht Ja dazu gesagt, weil mir schon auch klar ist, dass das vieles in meinem Leben ändert. Nicht alles, aber vieles. Und irgendwann mal habe ich mir dann gedacht, naja, nach über 20 Jahren Präsidentschaften von Leuten, die eben aus der Investorengruppe kommen, ist es auch wirklich hoch an der Zeit, dass es mal ein anderer ist, der vielleicht nicht Sponsor ist, der nicht Investor ist, sondern der tatsächlich nur den einen Auftrag hat, das Allerbeste für den FC Augsburg zu wollen, so wie alle Mitglieder, alle anderen Mitglieder auch, ohne größere Rücksicht zu nehmen zu müssen auf persönliche Befindlichkeiten. Und das bedeutet aber nicht, dass ich in irgendeiner Form nicht weiß, dass es ohne Sponsoren und ohne Investoren nicht geht. Und das ist ja auch eine Aufgabe, hier dann Bindeglied zu sein in der Zukunft. Aber es ist an dieser Stelle der Entwicklung des FC Augsburg nicht nur für mich eine große Ehre, das habe ich schon ein paar Mal gesagt und es klingt auch vielleicht ein bisschen arrogant, es ist auch eine super Entscheidung für den FC Augsburg. Natürlich muss man jetzt den Worten Taten folgen lassen. Ja. Hast du ja gerade selber gesagt, die Leute vergessen nicht, was man vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt hat. Aber es ist mir so dermaßen ernst, das Bestmögliche für den Club zu bewegen, dass es einfach aus meiner Sicht eine gute Lösung ist.
Ich habe mich schon mal gefragt, der Präsident, wer sich jetzt nicht mit diesen internen Strukturen so auskennt, ja, da gibt's ja wahnsinnig viel zu erzählen, wer da über wem steht und wer was darf. Was darfst denn du eigentlich entscheiden? Also hast du wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit, wenn du sagst, ey, das gefällt mir jetzt gar nicht, was die da machen?
Oder du meinst, ob ich der Grüß August bin? Ich glaube, es ist erstmal wichtig.
Ich weiß nicht.
Also das kann uns keiner besser erklären als Tom.
Ah.
Bei uns in Augsburg wird ja zum Beispiel der Präsident nicht direkt von den Mitgliedern gewählt. Mhm. Aber Tom?
Aber vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und bestimmt und eingesetzt am Ende, oder?
Genau. Und den Aufsichtsrat hat wer gewählt?
Den Aufsichtsrat haben die Mitglieder gewählt.
Genau so ist es. Und das ist ja auch nicht unvernünftig. Also das Thema oder das Ding ist ja dies, dass eben alle Mitglieder die Möglichkeit haben, alle 3 Jahre übrigens einen Aufsichtsrat zu wählen im e.V. Und dieser Aufsichtsrat ja dann eben alle 3 Jahre neu gewählt wird. Dieses Jahr zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung wird nur eine Position neu gewählt. Das ist Manfred Ringer, der eben damals durch den Tod von Peter Birks neu in den in das Gremium mit reinkam. Und danach muss man es irgendwie wieder schaffen, finde ich, dass man das immer geballt alle 3 Jahre wählt. Und dieser Aufsichtsrat ist ja das Kontrollorgan des Vorstands des e.V., ja.
Mhm.
Und deswegen ist es sehr vernünftig, dass sich die Mitglieder für ein Gremium entscheiden, das dann einen geeigneten Kandidaten im Sinne der Mitglieder einsetzt und dann ja auch als Aufsichtsrat das Kontrollorgan dieses Vorstands sein wird. Und so ist die Situation. Bei anderen Clubs wird teilweise der Vorstandsvorsitzende oder der Vorstand auch von den Mitgliedern gewählt. Bei uns ist das anders, seit vielen Jahren in der Satzung so verankert und ich finde, das ist eine ganz gute Lösung.
Aber du bist jetzt der Chef von allen. Also bist du auch Chef von Stefan Reuter oder so?
Ja.
Es gibt offiziell vom Papier her wahrscheinlich, oder?
Was da genau die Kompetenzen sind, ja. Aha. Also der Vorstandsvorsitzende kann die Geschäftsführer der KG auf Aktien, in diesem Fall Michael Streu fürs Kaufmännische, Stefan Reuter fürs Sportliche, abberufen.
Okay.
Und kann neue einsetzen, aber das ist ja jetzt im Moment überhaupt nicht das Thema. Ich meine, wir haben ja sowieso auf der wirtschaftlichen Seite stehen wir ja nach Corona überragend da. Alles, was da passiert ist mit einem abbezahlten Stadion, mit einem Nachwuchsleistungszentrum, das eines der modernsten in der ganzen Bundesliga ist, steht da der Verein über jeglicher Kritik, was das angeht. Auch im sportlichen Bereich obliegt die Verantwortung Stefan Reuter. Natürlich muss man auch da genau hinschauen und das ist eben meine Aufgabe, genau hinzuschauen, eventuelle Strömungen zu erkennen und wenn man sieht, dass irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie man sich vorstellt, dann muss man dem halt entgegenwirken. Aber ich bin weit davon entfernt, mich jetzt nach einer Woche großartig dazu zu äußern, aber das sind tatsächlich die Kompetenzen, die der Vorstandsvorsitzende und sein Vorstand eben haben.
Wie sah deine letzte Woche aus? Also natürlich wurde es bekannt gegeben, dann musstest du ein Interview nach dem nächsten geben, ist auch klar. Was hast du sonst schon so machen können?
Ich durfte ein Interview nach dem anderen geben. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, war hier bei euch im Haus, bei dir, Herr Rolf, als allererstes und Tom bei deinen Kollegen eben dann an dem Tage der Verkündung auch noch. Wollte eigentlich das nicht machen. Ich wollte eigentlich, dass dieser Mitgliederabend morgen der Kick-Off zur Präsidentschaft ist, weil die Mitglieder die sind, um die es in erster Linie geht, aber es geht halt nicht. Ja. Und dann musste ich natürlich oder durfte ich auch noch zum BR, weil die gesagt haben, ja, sie warten gerne bis zu dem Dienstag, wenn woanders noch nichts gekommen ist. Dann war der Blickpunkt Sport eben am Freitag schon bei mir im Elfer und hat da Schnittbilder gedreht und gestern dann auch zum Interview. Die Kollegen und Kolleginnen vom Augsburg-Journal haben angeklopft. In der Süddeutschen war überall die Headline, Müller wird Präsident. Es ist ja oft so, dass für die Schlagzeilen sind ja andere Redakteure zuständig als für den Text. Und da hat halt einer den Text gelesen und hatte dann eine 50-50-Chance. Wer wird Präsident, Krapf oder Müller?
Manchmal
hat man einen rabenschwarzen Tag.
Es wäre natürlich, ich hätte so drauf getippt, dass da steht, wird Präsident. Aber mein Gott,
das wäre geil. Dann
so danke für diese Aussage, Tom. Denn mich haben ein paar Leute angesprochen. Es hat zum Beispiel Sport in Augsburg, ein tolles Sportmagazin hier in der Stadt von Thorsten Franzisi, hat auch mit dieser Floskel, wer nichts wird, wird, wird. In Augsburg hat diese Aussage keine Bedeutung mehr. Dann haben dann Leute gesagt, wie respektlos und woanders steht drin, in der Bild-Zeitung stand drin, der dicke Wirt wird Präsident. warum ist das respektlos? A, habe ich mir den Namen selber gegeben und B, bin ich sehr, sehr stolz auf das, was ich beruflich mache, nämlich eben seit 2007 einen gastronomischen Betrieb, der wirklich deutschlandweit seinesgleichen sucht, weil es eine Willkommenskultur für alle Gäste der Stadt ist. Es ist ja keine FCA-Kneipe, es ist eine Sportbar, eine Fußballkneipe und jeder, der sich ordentlich aufführt, ist da willkommen. Mein Job bei der Neuen Szene als stellvertretender Chefredakteur ist ein Tool in meiner Vita, der ja die Leute überhaupt erst drauf gebracht hat, dass der vielleicht der geeignete Mann sein könnte. Dieses ganze Politikthema da neu aufgelegt.
Du hast mit Eva Weber Podcast gemacht.
Ich habe einen Podcast mit der Oberbürgermeisterin, die sich auch, genauso wie Claudia Roth, unsere, die ja einen Ministerposten in Deutschland hat, die sich ja auch bei Instagram sehr gefreut hat, dass der ein Augsburger diesen Job macht. Und das sind lauter so Puzzleteile meines Lebens, die am Ende des Tages dann die Leute des Aufsichtsrats denken haben lassen, der Mann, der ist der Richtige, der kann das. Mhm.
Gibt es irgendwas, was du im Kopf hast, was du auf jeden Fall anpacken wollen wirst? Also jetzt außerhalb von, ich stelle mich mal allen Mitgliedern vor und sag mir bitte was.
Nee, null, habe ich mir noch keine Gedanken.
Ja, hätte ja sein können.
Dass nein, du natürlich, sagst, Rolf. Ja. Natürlich, Rolf.
Nein, ich meine jetzt sind so als erstes so.
Was ist das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste ist, den Mitgliedern des FCA und den FCA-Fans das Gefühl zu geben, dass es mir um nichts anderes geht, als um eine gute Zukunft unseres Clubs. Mhm. Ja? Die Mitglieder sollen aber auch wissen, dass ein Präsident Markus Krapf, dass der sich sehr bewusst darüber ist, weil ich ja auch von 2002 bis 2006 Geschäftsführer des Clubs und ein Jahr drauf noch Geschäftsstellenleiter und Pressechef des Clubs war in der zweiten Liga, dass ich sehr wohl weiß, wie Bundesliga-Fußball funktioniert. Und für mich persönlich ist das Allerwichtigste, Augsburg, der Stadt Augsburg einen Bundesliga-Standort zu erhalten, weil ich genau weiß, was das für die Stadt bedeutet. Der FCA ist ein mittelständisches Unternehmen, das aber durch dieses Produkt, das Ding, das er betreibt, nämlich Bundesliga-Fußball, eine so wahnsinnige Wucht hat, dass die Leute ihrem Club positiv gegenüberstehen müssen, dass die Leute stolz sind, dem FCA-Mitglieder zu sein. Wir sind nur 2000 Mitglieder entfernt, um noch als nächstes 60 München zu überholen und dann die drittmitgliederstärkste Sportverein in Bayern zu sein. Wo ich aufgehört habe 2007, hatten wir um die 1200 Mitglieder oder 1300. Jetzt haben wir 21.000. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, jeder, der das jetzt hört und sagt, hey, ich möchte in dieser Stadt meinen Club unterstützen, weil ich glaube, die sind auf einem richtigen Weg wieder, der soll eine Mitgliedschaft abschließen. Mhm. Weil A, hat das eine große Wucht, B, bringt's Geld, das allein dem e.V., zu 100% zur Verfügung steht, also wo man was bewegen kann in der Nachwuchsarbeit. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema, die Durchlässigkeit von dem Nachwuchsleistungszentrum bis zur Bundesligamannschaft. Die muss nicht nur größer werden, sondern die muss endlich eine Relevanz haben. Und das darf man halt nicht nur sagen, dass man jedes Jahr vier Spieler im Kader haben will, sondern da muss halt auch was passieren, weil die Leute sind ja nicht blöd. Die sehen ja dann am Ende des Tages, wer ist da im Kader, wer spielt aus dem Nachwuchsleistung, wer nicht. Und die Voraussetzungen da draußen sind wirklich geschaffen an der Donauwörterstraße. Und jetzt gilt's darum eben auch in der Profiabteilung Leute arbeiten zu lassen, denen das bewusst ist. Und deswegen haben wir, glaube ich, mit Enno Maaßen echt einen richtig guten Trainer, der in seiner Vergangenheit das schon bewiesen hat, dass er das kann. Und ich glaube, Tom, da bist auch du einer von denen, der kein Fan davon ist, irgendwie nach ein paar Spielen draufzuhauen, sondern dem Zeit zu lassen. Ja,
Enno Maaßen kann dich nicht so gut kennen wie wir alle. Und er ist natürlich dann auch gefragt worden auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel, was er von dir so hält. Der hat dich ja kennengelernt.
Ich glaube, mit ihm haben wir dann einfach auch eine sehr, sehr gute Verknüpfung zu unseren Fans. Und er kennt den Verein in- und auswendig. Und die Mannschaft hatte ein sehr gutes Bild von ihm. Hat sich, wie gesagt, gut vorgestellt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt einen neuen Präsidenten haben.
Und du hast auch gesagt, dass das am Sonntag, am letzten Heimspiel nicht so toll war, hast du mir schon erzählt.
Ja.
Und du hast jetzt, also keine Kabinenpredigt oder so, aber du hast natürlich schon gesagt, was jetzt ankommt. Und das hat die Mannschaft, glaube ich, sehr gut umgesetzt in Bremen. Wir können auch jetzt über das Spiel reden oder haben wir noch was anderes?
Ja, ich wollte nur noch kurz erzählen, wie das eben ablief. Ja? Also ich habe mich natürlich, so wie sich das gehört, eine Stunde vor Bekanntgabe bei der Mannschaft in der Kabine vorgestellt und habe denen gesagt, was ich mache, aber auch was ich gemacht habe. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich von 2002 bis 2007 beim FCA gearbeitet habe und hier die Grundlagen dafür gelegt wurden, dass die Fans des FCA eine Stimmung, die wie an der Anfield Road ist, wie die Medien, die überregionalen gesagt haben, da geherrscht hat, dass man Niederlagen verziehen hat und dass man eben, dass ich noch nie erlebt habe, und das habe ich Ihnen gleich beim ersten Mal gesagt, dass wie nach dem Hertha-Spiel, dass die komplette Fankurve die Mannschaft auspfeift. Mhm. Aber die Mannschaft ist hingegangen und die Mannschaft, so habe ich es Ihnen auch gesagt, hat das moderiert und am Ende sind die alle, wie ihr ja wisst, weil ihr mit dabei wart, mit einem Applaus in Richtung Bremen verabschiedet worden. Jo. Und ich wollte denen einfach nur sagen, dass hier in Augsburg nicht mehr erwartet wird, als dass die Spieler, die das Logo auf der Brust tragen, alles dafür geben, um sich gegen Niederlagen zu stemmen. Und ich war auch schon sehr, das ist nicht das Ausschlaggebende für die Leistung, die dann in Bremen passiert ist, aber das ist vielleicht auch ein kleines Puzzleteil mit dabei. Und es war für mich, ich war dann auch ja in Bremen und habe mir das angeschaut vor Ort, ich kann ja dann nicht salbungsvoll aufsprechen und mich nicht dafür interessieren. Ja. Und ich war so gespannt, wie die das umsetzen. Und es gibt so viele, Tom, und jetzt kommst du endlich mit ins, dann auch mit ins Spiel. Danke, danke übrigens für deine Geduld.
Ja, danke schön.
Ich habe mir das Feldbett schon hingestellt.
Aber es war bisher wahnsinnig unterhaltsam. Ich bin so leicht weggenickt, wie ich das bei jedem Podcast mache.
Weißt du, wie es uns geht.
Nein, aber ich war sehr gespannt, so wie alle anderen auch, wie sie sich da präsentieren. Ja. Und keiner hat einen Pfifferling auf unsere Mannschaft gesetzt und es ist anders gekommen. Und jetzt sind wir mitten im Spiel.
Jetzt sind wir beim Spiel. Also Enner Maaßen hat schon einiges umgestellt. Wie viele Stürmer hatten wir? 4. Also nominell jetzt 4
nominell,
Stürmer.
Nominell, glaube ich, waren es mit der Mitte. Demirovic, ja. Hahn, Niederlechner, oder? Ja, waren das so dann 4, wo du sagst, die 4 da vorne, die können schon ein bisschen so eine 4-Mann-Büffelherde.
Also, ja, auf Sieg, auf Tore schießen.
Auf frühe Abschlüsse. Und, ja, das war mal das, was mir als allererstes aufgefallen ist in den ersten Minuten. Egal aus welcher Position, egal ob aussichtsreich oder nicht, das Ding halt mal auf die Kiste knallen. Das
so
war eindeutig die klare Ansage vom Coach, beziehungsweise machst du das ja gemeinsam als Mannschaft auch. Du sagst einfach, hey, wir haben die letzten Spiele einfach viel zu wenig aufs Tor geschossen.
Ja.
In dem Moment, wo wir auch nur im entferntesten Tornetz erkennen können, wird das Ding attackiert. So war es dann. Die Abschlüsse waren jetzt in der ersten Halbzeit oder waren jetzt in der Anfangsphase nicht von großer Qualität, aber dann hat das Spiel natürlich zeitig auch an Dynamik gewonnen. Ja. Der Platz, beziehungsweise die Platzverhältnisse haben so ihr Übriges dazu getan. Ne? Das war dann schon so ein, du wusstest sehr genau, oder Enno Maaßen, ich habe ihn ja jetzt mehrere Wochen nicht so gelobt, wie ich ihn eigentlich loben wollte, weil er, glaube ich, wirklich einfach ein guter Trainer ist und auch sehr gut erkannt hat, was diese Mannschaft jetzt gerade braucht. Er hat es halt versucht, er hat diesen Ansatz probiert, hat gesehen, okay, funktioniert nicht, dann ist es eine Qualität eines Trainers, sich da eine neue Marschroute zu überlegen und das hat er hinbekommen und es scheint so gewesen zu sein, dass er zum einen gesehen hat, alles klar, das wird ein Spiel, da ist viel Wasser auf dem Platz, da geht's erstmal wahrscheinlich mit hinten raus spielen, wird nicht viel sein. Was machst du? Du spielst erstmal selber nicht hinten raus, einfach um da keine Probleme zu haben, auch weil das nicht so wahnsinnig gut geklappt hat in den letzten Wochen. Und zusätzlich ist es aber auch so, dass du den Gegner nicht hinten raus spielen lassen willst, weil das natürlich die Qualität eigentlich von Bremen ist, die schon, wenn sie mal Platz haben, auch sich am eigenen 16er sehr gut rauskombinieren können. Genau, und deswegen war es dieses hohe Pressing, deswegen waren es auch diese 4 Stürmer, die einfach die komplette Offensivzone dann besetzt haben und die Bremer haben es nur schwer geschafft, da hinten rauszukommen. Was ist passiert? Viele lange Bälle, viele Zweikämpfe im Mittelfeld, viele zweite Bälle, die zu gewinnen waren. Da hat der FC Augsburg sich etwas gesteigert im Vergleich zu den anderen Partien. Die Bremer waren auch nicht so klar in ihren Aktionen, das muss man schon sagen, an dem Tag. So richtig waren sie nicht drin in diesem Spiel. Das hatte einfach damit zu tun, dass da mit dem FC Augsburg eine Mannschaft auf dem Platz war, die auf kein kultiviertes Spiel aus war, sondern die es einfach zu einem Fight werden lassen wollte. So, und das hat am Ende funktioniert mit all den großen emotionalen Umständen, die dieses Spiel da dann sonst ja noch so bereit gehalten hat.
Ja, 1-0 oder 0-1. Dann gab es den Ausgleich, der dann knapp abseits war. War schon arschknapp.
Ja, es war eine Fußspitze.
Also
aber es wäre nicht der Ausgleich gewesen. Nee. Ich glaube,
es wäre der Führungstreffer gewesen.
Ja. So, und das wäre natürlich schon interessant gewesen nach diesen Wochen. Liegst du da in Bremen 0-1 hinten. Ich glaube, an dem Tag habe ich schon den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft in der Einstellung sehr klar war und dass es sie nicht so umgeworfen hätte möglicherweise wie gegen Hertha zu Hause, weil der Druck auch ein bisschen anders ist, wenn du zu Hause spielst und du kriegst ein 0-1 und du musst so richtig, dann scheint es die Mannschaft letzte Woche überfordert zu haben. Gegen Bremen ist das halt nicht passiert.
da muss man sagen, das war ein bisschen Spielglück. Andererseits, ja, gab es auch gute Möglichkeiten für den FC Augsburg.
Ja, allein Niederlechner in der ersten Halbzeit, ja. Der da ja wirklich dann Pech hat, weil er sich selber ja. an den Fuß schießt. Aber trotz alledem, das, was du eben sagst, was da rundum um das Spiel entstanden ist, das ist ja nur deswegen entstanden, weil die Mannschaft zeigen wollte, dass sie die volle Emotionalität abruft. Die waren bei jeder Schiedsrichterentscheidung zu zehnt um ja. den Schiedsrichter gestanden. Es gibt ein richtig geiles Bild, wie sie sich zusammen mit den Bremern den VAR, das Video anschauen mit dem ja. Schiedsrichter Pedersen in dem Fall, wo unsere dahinter stehen, und auch Jauleo und Niederlechner da extremen Wind machen, um zu signalisieren, hey, das lassen wir uns heute nicht gefallen, wir geben alles dafür, dass die Entscheidungen richtig sind. Ja. Das ist bis auf die in der letzten Spielminute, wo dann dieser Elfer unberechtigterweise gegeben worden ist, auch echt super gelungen. Und da haben, egal ob das jetzt spielerisch alles das Gelbe vom Ei war oder nicht, hat das zu 100% ja. funktioniert, den Bremern den Schneid abzukaufen und den Bremern zu zeigen, wir spielen seit 12 Jahren Bundesliga und mhm. ihr seid der Aufsteiger.
Sehe ich ganz genauso. Also man hat jetzt keine 100% andere Mannschaft gesehen, aber du hast gesehen, was du gerade gesagt hast, es ist nicht schlimm, wenn man mal verliert, aber wir wollen euch kämpfen sehen. Das haben sie eigentlich gut hingekriegt. Und
Jeff das hat, ohne Jeff, eigentlich, Jeff, ohne eigentlich, ja, das haben sie richtig das haben sie gut hingekriegt.
Jeff ja. hat sogar noch eine gelbe gekriegt, weil der Daumen beim Schiedsrichter war, glaube ich. Das zeigt auch, ja, die haben begriffen, wir müssen jetzt schon Gas geben. Also die Saison ist noch scheiß lang, aber es ist ja jetzt wichtig, dass du solche Spiele halt gewinnst. Und Bremen war ja jetzt die ersten Spiele gar nicht so schlecht. Also ja, wir erinnern uns an die Spiele.
Du bist aber bei einer Mannschaft, die in der Bundesliga jetzt auch noch kein Heimspiel gewonnen hat.
Das ist schon richtig,
genau. Also auch die haben 3 Heimspiele, haben 1 Unentschieden und 2 Niederlagen, wenn ich da richtig informiert bin. Und wie Tom sagt, die haben in der zweiten Liga, haben dies mit Sicherheit geübt, eine Saison lang das Spiel zu machen. Und dann treffen die halt in der zweiten Liga auf Mannschaften, die sehr tief stehen. Und hier trafen sie halt auf eine Mannschaft, die ihnen den Spielaufbau schwer macht. Also das war von der Taktik, war das richtig gut von unserem Trainerteam, richtig gut. Und wenn das dann natürlich am Ende dann auch noch mit so einem positiven Ergebnis rausgeht, dann haben sie da an dem Tag schon viel richtig gemacht. Mhm. Stand jetzt.
Dann kam der Elfer kurz vor Schluss. Das ist jetzt das, über das alle gesprochen haben, auch bundesweit eigentlich. Mhm. Der Elfer, der, ja, es war kein Elfer. Nee. Also diese Handbewegung und was auch immer da war.
Wir haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren schon so oft über Handspiele im Strafraum diskutiert und ihr kennt meine Meinung dazu. In dem Moment, wo du deinen Arm nicht wegziehen kannst, ja? Also wo du keine Chance hast, deine Körperhaltung zu verändern, einfach weil es zu schnell geht, tu ich mir wahnsinnig schwer, da eine Sanktion im Sinne einer spielverändernden Strafe auszusprechen. Weil das ist nun mal ein Elfmeter, ist eine spielverändernde Strafe.
In der Nachspielzeit.
In der Nachspielzeit noch dazu. Ja. Und das war für mich eine Fehlentscheidung. Auch wenn ich, bloß weil es für mich eine Fehlentscheidung ist oder war, hat das in den vergangenen Monaten in Köln oder sonst wo auch niemand interessiert.
Ja, wir waren
sehr, sehr oft unterschiedlicher Meinung.
Ja, also ich habe übrigens auf dem Heimweg von Bremen habe ich den Schiedsrichter Martin Pedersen getroffen.
Ah, okay.
Und habe mit ihm gesprochen. Auch für ihn war es im Nachhinein eine Fehlentscheidung. Also er hätte den Elfer dann so nicht mehr gegeben. Aber ich muss auch dazu sagen, man konnte da sehr gnädig mit ihm umgehen. Denn wenn ich mir irgendeinen Spielverlauf hätte wünschen wollen, um eben die Mannschaft und die Fans zusammenzuschweißen, so kurzfristig, dann wäre es genau dieser Spielverlauf gewesen, weil du kannst nicht geiler aus so einem Auswärtsspiel rauskommen. Also es war dann ja, ihr habt ja die Reaktion der Jungs auch gesehen. Ich muss übrigens auch sagen, der Maxi Bauer, der ja den Elfmeter verursacht hat, in Anführungszeichen, viel wichtiger als dieses Handspiel fand ich die Grätsche, die der nach dem Handspiel auspackt, wo er dann schon abgepfiffen war. Der Typ ist ablösefrei von Greuther Fürth gekommen. Wir haben mit Udokai und Oxford 2 verletzte Innenverteidiger. Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass einer wie Maxi Bauer, der jetzt glaube ich bis auf ein Spiel alle von Anfang an gemacht hat in dieser Saison und wirklich der Turm in der Schlacht ist, der hat wieder eine gelbe Karte gezogen in der zweiten Halbzeit, wo man auch schon ein bisschen Angst haben müsste, könnte das vielleicht auch rot sein, wo er den Burke gefoult hat. Aber Wahnsinn, was der für ein Spiel gemacht hat. Mhm. Auch in dieser Viererkette, mit der ja Enno Maaßen auch gespielt hat, mit Gummi auf der rechten Seite. Ich finde, Robert Gummi hat ein richtig gutes Spiel gemacht an diesem Tag. Carlos Grueso, was über den schon erzählt worden ist, der hat dieses Tor vorbereitet mit einem Pass, wo wir normalerweise auch gesagt hätten, das gehört jetzt nicht zu seiner, ja, das schreibt er nicht ganz oben auf seinem Briefkopf, ja. War sensationell. Und ja. Dann hast du vorne, und das hat mir am meisten Spaß gemacht.
Die zwei.
Du hast mit diesen beiden Spielern, mit Demirovic und mit Berisha, Nummer 9 und Nummer 11, hast du zwei Jungs, die so einen dermaßen eine Dynamik ausstrahlen, mhm. die eine Wucht ausstrahlen, die wirklich mit ihrer Körperlichkeit dem Gegner echt Angst gemacht haben. Das hast du gesehen, und da spielt ja auch nicht irgendjemand in der Innenverteidigung. Das ist was, wo ich wirklich sagen muss, es gibt keinen Grund zu sagen, wir haben einen schlechten Kader, wir sind nicht Bundesliga-reif. Es geht einfach und allein dann um die Einstellung und um zu signalisieren, hey, wir sind auch da. Und das hat mir echt richtig Spaß gemacht.
Du hast gesagt, besser kann man sich ein Auswärtsspiel in Bremen mit einem 1-0 oder 0-1 nicht vorstellen. Und das lag dann auch natürlich an der letzten Szene des Spiels soweit mit Rafa Gikiewicz. Also es ist viel passiert rund um diesen Elfmeter. Er hat hitzmäßig den Elfmeterpunkt kurz
malträtiert.
Betreten. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob er ihn malträtiert hat.
Oh ja, also es war noch, nicht sogar so noch deutlich mehr, als Marvin Hitz das damals gemacht hat.
Doch, aber das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also ja, ich habe gedacht, er testet gut, nur, dass das alles in Ordnung ist für den Schützen. Und dann natürlich hält er ihn. Und dann ging es ja erst richtig los. Das hat man ja vorher gar nicht so mitbekommen. Wie habt ihr die ganze Geschichte mitbekommen? Da Beleidigungen hier, Beleidigungen da. Er macht dem Finger Richtung Fernkurve, die stürmen über die Brüstung, was ich ja schon absurd finde. Es war hitzig. Sehr hitzig.
Ja. Ja, also ich habe da eine klare Meinung dazu. Ja. Das war mir zu viel.
Ja, ach echt? Es war jedem zu viel.
Also wenn ich da so ein paar, da tue ich mir dann tatsächlich an, mal so ein bisschen im digitalen Blätterwald mich umzutun und mal zu gucken, wie da so die Reaktionen drauf sind. Mir war das too much. Also du kannst schon mal kurz dich umdrehen und mal den machen mit Schweigefuchs und sowas. Ist okay, aber danach musst du weiterspielen. Also dieses dann nochmal, wo seid ihr mit, das ist mir nicht laut genug etc. So, das ging, nein, schaut euch die Szene nochmal an. Also im TV wird's ja anders geschnitten. Ich habe mir die Szene nochmal mit einem Video aus dem Fanblog angeguckt, und da geht die ganze Geschichte halt so eine halbe Minute mehr, fast eine Minute, beschäftigt sich Rafa Gikiewicz da, und das mag auch alles gut sein, ja, dann holst du da die Sekunden noch raus und so, alles für die Mannschaft, alles cool. So, mir persönlich war das halt den Ticken zu viel, weil du hetzt am Ende halt Menschen gegen dich auf und bringst sie gegen dich auf. Das ist im Sinne der Mannschaft nochmal, im Sinne des Erfolgs auch immer irgendwie zu rechtfertigen. Ich verstehe schon, wo da alle hinwollen. Mir persönlich gefällt es halt, wenn man auch gerade im Triumph und gerade in der Möglichkeit, jetzt souverän sein zu können, es dann vielleicht auch irgendwann ist. Und das muss ich nicht in der Sekunde sein, in der ich diesen Elfmeter halte und Adrenalin überströmt auf diesem Platz steht. Das erwarte ich überhaupt nicht von ihm. Ist alles okay. Spätestens beim Interview hätte ich gerne gehört, sage ich euch ganz offen, im Sinne des Fairplay und auch im Sinne dessen, wie man miteinander umgeht, dass man sich da hinstellt und auch als Familienvater und auch als Vorbild für junge Menschen sich hinstellt und sagt, hey, das war dann auch zu viel, das tut mir leid an alle Bremer Fans, jetzt ist es vorbei. In dem Moment war ich einfach emotional sehr aufgepeitscht, aber es tut mir leid, dass ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. Das hätte ich mir gewünscht. Mag sein, dass meine Wunschvorstellung und das, was dann so da passiert oder insbesondere mit Rafa Gikiewicz passiert, dass das nicht zusammengeht, ist wohl offensichtlich so. Man darf auch nicht vergessen, dass, ob das jetzt ursächlich war dafür oder nicht, aber die Augsburger Fans sind nach dem Spiel von Bremer Fans attackiert worden. Da habe ich auch Videos gesehen, das war jetzt kein irrsinniges Aufeinanderprallen und da sind jetzt keine ganz, ganz schlimmen Szenen passiert, aber natürlich ist es auch so, du fährst als Fan, ich weiß, die Fans sind, glaube ich, mit einem Bus hochgefahren oder sind gemeinsam hochgefahren, laufen dann vom Stadion weg. Du wirst dann in der Nacht, wenn du eigentlich ja gut drauf bist und so, wirst du dann attackiert von Bremer Fans. Das
ja gut, also Tom, ich verstehe, was du meinst, und man kann das, was du sagst, kann man komplett unterschreiben auch, aber wir waren in einer unglaublich schwierigen Situation. Der ganze Club in einer unglaublich schwierigen Situation und das, was du sagst, stimmt. Aber ich würde jetzt den Teufel tun, vorher von der Mannschaft einzufordern, dass sie alles geben wollen oder sollen. Und dann passiert eben das, diese Personalie unseres Torwarts, der ja so ist, wie er ist, der ja, wie wir jetzt gesehen haben, auf den Druck, der von den Medien auch vor der Saison aufgebaut wurde, der da mit Leistung reagiert. Das funktioniert nur bei einem Spieler, der charakterlich und emotional so gestrickt ist, wie er es ist. Und drum würde ich da jetzt einen Teufel tun und ihm einen Vorwurf machen. Du hast völlig recht. Es hätte ein bisschen weniger, hätte auch gereicht. Aber das waren einfach die Begleitumstände aus diesem ganzen Spiel mit dem aus seiner Sicht unberechtigten Elfmeter. Da kann man dann danach im Interview kann man ein bisschen klüger sein. Da werden wir ihn aber nicht mehr ändern. Und das ist auch gut so, weil dadurch, ich glaube, durch diese Charaktereigenschaften hat er es dahin gebracht, wo er jetzt ist, nämlich zu einem Bundesliga-Torwart. Und du hast gesagt, was du denkst. Ich glaube, das ist damit dann aber auch okay. In dieser Situation hat man alles von den Jungs abverlangt und die haben das alles gemacht. Und wenn man sich da jetzt hinstellt und sagt, ihr müsst dann noch ein bisschen schlauer werden, dann verursacht das im Kopf auch wieder was anderes. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es so stehen. Es ist nichts dabei passiert, Gott sei Dank. Da war ein bisschen Glück auch dabei. Mhm. Und ich war auch in Bremen im Stadion und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben natürlich schon auch gesagt, dass die Augsburg-Spieler ganz schön viel die Klappe aufgehabt haben. Aber im Endeffekt hat aber auch jeder gesagt, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben. Und mir ist überhaupt kein Hass entgegengesprungen an diesem Tag.
Nee, das nochmal, also vollkommen richtig. Ich bin auch dabei, dass Spieler ihre Emotionen ausleben sollen auf dem Platz. Das wollen wir auch alle sehen. Wir wollen das auch haben. Wir wollen einen Sport haben, der das auch mit sich bringt. Wie gesagt, ich glaube, du wirst Rafael Giekewitz nicht mehr ändern. Ist auch da, voll okay. Es ist nur einfach in der Summe der Ereignisse, dass Menschen, andere Menschen bisschen provozieren, dann kommt's da fast zu einem Tumult. Ich meine, lass da diese Fangzäune nicht sein, so. Man weiß, was passiert.
Also, ja, ist angekommen. Es ist absolut angekommen, aber ich glaube, wir sollten uns dann jetzt in der Voraussicht dann tatsächlich auf alles Positive besinnen, was bei dem Spiel war. Und das waren ganz schön viele Sachen.
Aber ansonsten hast du schon recht. Zum Abschluss, das ist der Grund, warum wir in der Vergangenheit über manche Dinge eine unterschiedliche Meinung hatten und auch jetzt manchmal eine unterschiedliche Meinung haben werden. So ist der Fußball und so gucken Menschen halt ein bisschen unterschiedlich drauf. Ich verstehe deine Sicht vollkommen. Ich wollte nur diese eine auch nochmal, die mir einfach am Freitag so ein bisschen gekommen ist.
Verstehe ich absolut. Hinstellen
und sagen, hey, sorry, das war jetzt ein bisschen too much. Das hätte ich mir gewünscht.
Verstehe ich absolut, aber ich weiß auch, wie oft ich mir schon überlegt habe, wenn bei anderen Mannschaften, die sogenannten Feindbilder gespielt haben, wo ich mir immer gedacht habe, hey, warum haben wir sowas nicht? Und wir hatten jetzt ganz schön viele Feindbilder auf dem Platz für die Bremer Fans und deswegen haben wir das Spiel auch gewonnen.
Für die Mannschaft, für den Verein war das total wichtig und war das auch richtig. Also nochmal im Kontext dessen, was diese Mannschaft bringen wollte, war das auch absolut richtig. Wenn wir es jetzt aber danach betrachten, diese Sichtweise auch.
Stell dir vor, absolut. Du führst 1-0, du stehst so unter Druck.
Ja,
du stehst kurz vor geil. Schluss so unter Strom. Also weißt du, ich glaube, dass das, egal ob Fußballprofi oder nicht, da wird es wahrscheinlich keine Ausnahmen geben. Der steht so unter Strom, kriegt einen Elfer, er hält ihn. Und ich glaube, du denkst einfach nicht drüber nach. Und ich glaube auch, dass die Zeit bis zum Interview, das ja wirklich relativ schnell da hinterher gemacht wird, auch nicht so ist, dass man wie so eine Nacht drüber geschlafen hat. Das könnte ich mir jetzt entschuldigen, ist ein ganz schwieriges Thema.
Ja, du bist voller Adrenalin und der eine geht da, wie sagt man, diplomatischer damit um und der andere nicht. Mhm. Und ich glaube, weil das eben Rafael Giekewitz nicht macht, ist auch ein Grund dafür, dass er es zum Bundesliga-Torwart gebracht hat. Und das ist jetzt einfach so. Wer hat euch denn eigentlich gut gefallen von uns im Kader bei diesem Spiel? Weil man muss ja auch mal dazu sagen, es ist ja von vielen Leuten ist ja das Unverständnis, wie man das machen kann, eben Demirovic zu holen, Gregoric gehen zu lassen. Ja. Gregoric hat aktuell 3 Tore, einen Assist in Freiburg. Demirovic hat 2 Tore, einen Assist. Wenn das so weitergeht, übrigens auch wie bei Berisha, dann sind es 0,5. Ist dann die Trefferquote pro Spiel. Das würde heißen, jedes zweite Spiel ein Tor. Also ich finde, Das ist schon was, wo ich mich durchaus auf die Zukunft auch freue, was diese Verpflichtungen angeht.
Ja, war solide von allen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendjemand großartig herausheben will. Also ich fand es von vorn bis hinten eigentlich gut durchgespielt.
Ja, ich habe
und es geht ja nur
zwei.
So. Ich du hast zwei, die du raushebst.
Aber ehrlicherweise gar nicht die da vorne gespielt haben, weil da war die Aufgabe sehr hoch anlaufen, möglichst viele Räume zumachen und das haben sie ganz gut hinbekommen.
Darf ich raten?
Ja.
Iago?
Nee.
Oh. Dann weiß ich es nicht.
Nee, also Iago.
Dann kann es nur Rex-Bescheid sein.
Grundsolides Spiel gemacht? Nee, ist es auch nicht. Oh. Maxi Bauer ist es eindeutig. Ach so, ist es für mich okay. Maxi Bauer, weil das ist wirklich krass, was der spielt. Und unter diesem Druck, den diese Mannschaft hat, ist er jedenfalls derjenige, der noch nicht so lange beim Team ist. Und das tut diesem Team aber offensichtlich auch gut, dass er da sehr unbekümmert rangeht an die ganze Geschichte, aber eine grundsolide Performance abliefert und kaum Fehler macht. Und wenn er die Fehler macht, dann macht er sie sehr, sehr schnell wieder gut und weiß sofort, wie er sie ausbügeln kann. Und das ist die Qualität von jungen Innenverteidigern. Du wirst deine Fehler machen, weil bis du 100, 150 Bundesligaspiele hast, vergehen halt ein paar Tage, in denen du auch mal mit dem falschen Fuß aufstehst oder wo du mal die falsche Entscheidung triffst. Die wichtige Geschichte ist nur, wie gehst du damit um? Geht der Kopf runter oder bist du sofort wieder da? Und das ist eine sensationelle Mentalität, die der Bub hat. Und das ist echt toll. Also mir gefällt er wahnsinnig. Mag ihn als Typen auch sehr gerne. Mal kurz die Gelegenheit gehabt, mit ihm mich ein bisschen länger zu unterhalten.
Er ist ein Franke, glaube ich, gell?
Niederbayer.
Ah, er kommt aus Niederbayern.
Das ist so an der Grenze ist das. Und er hat auch so einen leichten niederbayerischen Einschlag. Also so ein bisschen,
das mögen wir
bisschen,
ja eh.
Genau, ein bisschen dialektisch haben wir es noch.
So.
Genau, und das ist sehr, sehr, super höflicher Kerl, ganz zuvorkommend und ist ein guter Typ. So, das ist mein erster und der zweite ist Carlos Grueso. So, und Carlos Grueso habe ich an diesem Abend, ich habe das Spiel mit zwei Freunden geguckt und da war es so, dass ich kurz bevor er diesen Ball schlägt auf Berisha, war ich kurz davor, ins Kissen zu beißen, weil es davor drei Fehlpässe gab von Carlos Grueso, die immer gleich waren. Nämlich, Ball kommt zu ihm, er hat relativ viel Zeit, steht da irgendwie so um den Mittelkreis rum und das Ding fliegt in so einer Bogenlampe, immer gleich temperiert, immer wieder dem Gegner in den Fuß. Und ich sage, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich nachgeguckt, wie ist die Passquote von dem Kerl. Da war die bei 50%. Es kann nicht sein, als Sechser 50% Passquote. Es muss ein bisschen mehr sein. Du brauchst ein bisschen mehr Kontrolle. Er hat 20 Pässe gespielt, davon waren 10 beim Gegner. So. Der 21. Pass war aber halt der Pass, der dann halt passt. So, und dann stehst du da und sagst, alles richtig gemacht, Carlos. Alles richtig gemacht. So, du hast es immer wieder versucht, es war auch... Das muss ja die Taktik gewesen sein. Also die Spieler bekommen ja Aufgaben mit auf den Weg. Und Carlos Grueso hatte offensichtlich die Aufgabe, sehr schnell tief zu attackieren mit einem Pass. Dass das jetzt nicht seine ganz große Stärke ist, hat man dann eben bei einer 50-prozentigen Passquote gesehen. Aber, mein Gott, am Ende gibt dir der Erfolg recht, wenn du diesen einen wunderschönen Chipball, der ist so schön gespielt, wunderschön da auf Berisha, der den Klasse reinlegt. Und
auch der Abschluss.
Und Demirovic, der Abschluss, ja, der warte ich von dem Stürmer, wenn er da steht, aus 5 Metern muss er rein.
Ja, der Winkel ist aber ziemlich spitz, also den musst du schon erstmal machen. Also ich finde, das war echt ein richtig geiler Spielzug.
Aber der Pass ist überragend, weil er ihm halt direkt auf den Schlappen fällt.
Und
also der hat richtige Schärfe, der hat das richtige Timing, der kommt in genau den richtigen Raum. Also der Pass ist natürlich 100% und der Abschluss ist das, was es braucht.
Absolut. Weißt du, wer übrigens das auch gemacht hat zu seiner Zeit in Augsburg? Das war ein gewisser Kevin Vogt und der ist da ja relativ weit damit gekommen. Was war ich in dem Stadion gesessen und habe mir gedacht, Alter, hör doch endlich auf, solche Bälle zu spielen. Mhm. Und der hat auch sich von 10 Fehlpässen nicht entmutigen lassen und der 11. kam halt dann.
Ja.
Und klar, und das muss man halt dann auch wissen, wenn man sich so ein Spiel anschaut und wenn dann eben der mit dabei ist, der dann passt, dann kommt eben auch riesige Freude auf.
Mhm.
Und dieses Tor, auch das erste Tor von Demirovic, ich weiß nicht mehr, gegen welchen Gegner das war, da sind schon ein paar Spielzüge mit dabei. Ja, das war, glaube ich, der Ausgleich gegen Mainz, das könnte sein, da sind ein paar Spielzüge mit dabei, wo
mit
du wirklich
Hacke
sagen musst, Leute, wenn wir uns da in Zukunft öfter drauf freuen können, dann wird das eine gute Zukunft und das braucht eben Zeit.
Wir haben ja schon oft gesagt, dass der Kader aus unserer Sicht schon was hergibt. Die Frage ist einfach, wann entfaltet er das komplette Verwöhnaroma. So, also ab wann hat Enno Maaßen die Temperatur richtig eingestellt, damit da was Lustiges rauskommt dabei. Und
da bin ich mir jetzt immer noch nicht sicher, weil das natürlich für mich schon ein Ausnahmespiel war. Das war super viel Druck auf dem Kessel. Du konntest eine Taktik spielen, die Bremen auswärts einfach wehgetan hat. Das wird schon spannend, was jetzt in den nächsten Spielen kommt. Bayern München nehme ich nicht als Maßstab. Da wirst du eine, würde ich sagen, relativ ähnliche Herangehensweise haben.
Dann hast du Länderspielpause, dann geht's nach Schalke. Länderspielpause,
genau. Ja. Und dann auf Schalke.
Das
wird schon interessant. Wer kann da auch die Emotion auf seine Seite ziehen und wer hat die Gelegenheit, da auch spielerisch was zu entwickeln. Aber hey, also nochmal, es geht für den FC Augsburg Stand jetzt weiterhin ums blanke Überleben in dieser Liga. Das ist in diesem ersten Jahr, in diesem Entwicklungsjahr mit Enno Maaßen sicherlich mal das, worum es erstmal geht. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel Sinn, sich als Spieler darauf auch zu kaprizieren und zu sagen, hey, es geht jede Woche darum, den Existenzkampf anzunehmen erstmal. Und alles andere kann dann ja kommen. Aber das Erste muss mal so passieren.
Und wir dürfen ja auch noch die eine Hammerchance von Berisha in der 76. Minute, war das nicht vergessen.
Wo er viel richtig macht,
die Latte, ein bisschen
Pech hat.
Also wenn er ein bisschen runtergeht, dann steht schon 0-2 und dann hätte da sich auch keiner beschweren können.
Deswegen, wie gesagt, waren für mich eine wunderschöne Auftaktwoche von Dienstag an bis zum heutigen Tag eben auch. Also da macht es dann schon Spaß. Es geht nicht um mich, aber trotz alledem ist es auch das Gefühl natürlich viel besser als das Gefühl, das ich hatte nach der Niederlage gegen Hertha BSC, wo ich es ja auch schon gewusst habe, dass diese Woche dann eben live geht. Ich freue mich da wirklich wirklich auf das, auf alles, was kommt. Und Tom hat recht mit dem, was er sagt. Man muss das halt einfach Woche für Woche muss man es beweisen und man muss es Woche für Woche abrufen.
Und trotzdem, das tut der Seele gut und hilft dann auch nach dem Unentschieden von Stuttgart bei den Bayern jetzt gegen den FC Bayern München, dieses Spiel, das wir eigentlich gar nicht groß beleuchten müssen, weil du schaust halt auch dieses Mal, was du hinkriegst.
Ja, aber es ist aber schon wichtig, Rolf, es ist auch wichtig für die Truppe eben zu wissen, wir haben, glaube ich, von den letzten 8 Spielen gegen Bayern 3 nicht verloren.
Das meine ich ja damit.
Und wir haben eine Chance gegen Bayern und Bayern hat ja auch die letzten 3 Bundesligaspiele 3 Punkte geholt. Und ich möchte nicht wissen, wie die Stimmung in München ist, denn du kannst sicher sein, wenn ein gewisser Thomas Tuchel frei ist und Bayern in der Performance ist, wie sie jetzt gerade sind, dass der eine oder andere bei dem Club schon auch drüber nachdenkt, ob das nicht vielleicht auch eine gute Lösung für den FC Bayern wäre. Geht ja uns gar nichts an. Für uns ist wichtig, da auch da reinzugehen und zu signalisieren, hey Leute, wir sind auch noch da und wir werden uns auch hier gegen den Niederlande.
Das meine ich damit. Also du hast jetzt im Kopf, wir können da richtig Gas geben. Du hast ja gegen die Bayern, wie sagt man so blöd, nichts zu verlieren. Also du rechnest mit nichts und schaust mal, was kommt. Das sage ich jedes Mal. Letztes Jahr haben wir das erste Spiel gewonnen. Weiß ich noch? Mats Petersen mit dem schönen Tor.
Wir haben ja jetzt gleich zweimal die Gelegenheit, Spiele gegen Bayern München zu gewinnen.
Da hätte ich mal eine Frage an den Präsidenten. Was wäre denn für den Präsidenten wichtiger? Der Sieg in der Bundesliga oder der Sieg im DFB-Pokal?
Das ist hoffentlich keine Frage, die du mir ernsthaft stellst.
Nein, sag mal.
Ja, natürlich in der Bundesliga. Ja, natürlich. Für uns, wie der Tom gerade gesagt hat, für uns geht's einfach nur darum, in der Bundesliga zu bleiben. Der Rolf macht gerade das Zeichen mit dem Geld. Man bekommt ja einen Haufen Geld für den Einzug in die nächste DFB-Pokalrunde.
Das meine ich.
Aber du verlierst einen Haufen Geld, wenn du aus der ersten Liga rausgehst. Ja, also da reicht,
du weißt doch, was ich meine.
Da reicht, du hast völlig recht und es wäre am liebsten 2 Siege.
Ja.
Aber wichtig, das Wichtigste für uns ist die Fußball-Bundesliga.
Ja.
Für den FCA und für die Stadt ganz einfach.
Natürlich,
ist es.
Hast du recht.
Ja.
Ja, Leute, lasst mich doch bitte noch, weil es ja jetzt auch schon wieder fast ein Stündchen ist.
Ich will gar nicht aufhören. Du weißt, warum ich nicht aufhören will.
Ja, lasst mich doch noch ein paar salbungsvolle Worte dann trotzdem noch sagen. Also ich kann mich wirklich nur bei all den Leuten, die jetzt über diese Jahre hinweg uns immer wieder geschrieben haben, uns immer wieder aufgemuntert haben, diesen Podcast zu machen, den wir alle drei machen, weil wir da Bock drauf haben, nicht weil wir da Geld dafür bekommen übrigens, den wir machen, weil uns der FCA am Herzen liegt. Vielen Dank an alle, denen das wichtig ist und ich bin gespannt, wie ihr weitermachen werdet. Ihr werdet das den Leuten mit Sicherheit sagen. Ihr wisst es ja auch schon eine Weile, übrigens auch danke dafür, dass ihr da dicht gehalten habt. Es war auch wichtig, aber ich finde, es ist der mit Abstand beste Podcast, den es gibt in Augsburg über Fußball und vielleicht sogar nicht nur in Augsburg. Und ja, ich kann mich nur bei all denen bedanken, die das mit mir immer angehört haben und es wird mir sehr fehlen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ach Max, es ist einfach
Wo holt er das nur her?
Dafür haben wir ihn beim Radio angestellt, weißt du? Dafür, dass er sowas kann.
Ich mach's wieder aus. Weil sonst
lass mich noch ein bisschen wie Leonardo DiCaprio vorne am Schiff stehen.
Ich muss heulen. Ja, Max, also was soll man sagen? Wir können es nicht ändern. Es ist einfach schade.
Mir wäre nur wichtig, bevor ihr hier den ersten Podcast Krapf raus nennt, ladet mich vorher ein und gebt mir die Möglichkeit zu dem persönlichen Gespräch. Das, was ich ja auch allen Leuten immer zurufe, bitte miteinander und nicht übereinander reden und macht das bitte mit mir auch so.
Werden wir versuchen. Nein,
zwei Fragen noch. Wie soll der Podcast heißen? Ja,
Krapf raus natürlich.
Ja, okay. Und die zweite Frage ist, wie kommen wir jetzt aus der ganzen Geschichte raus? Einfach aufhören?
Also ich freue mich immer über den Fresskorb.
Wir sind raus. Also ich habe schon, zum Schluss finde ich, darf man schon auch nochmal was zu Maxe sagen. Du weißt, Maxe, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ja? Aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme. Ich glaube, Rolf, auch für uns war das die letzten Jahre ein wirklich inneres Blumenpflücken, jeden Montag mit dir über diesen Verein zu sprechen, über Fußball zu sprechen. Ja. Wir haben uns immer konfrontativ auch unterhalten, haben uns manchmal auch gestritten, waren oftmals unterschiedlicher Meinung, waren manchmal einer Meinung. Am Ende haben wir es, glaube ich, immer auf eine sehr gute persönliche und humorvolle Ebene gebracht. Und das ist das, was ich an dir persönlich als Mensch einfach wahnsinnig schätze, dass man mit dir offen sprechen kann, dass du jemand bist, der sich Meinungen anhört, der natürlich auch eine sehr klare eigene Meinung hat, auch das ist wichtig, aber der in der Lage ist, solange es loyal und ehrlich zugeht, Menschen auch zuzuhören und ihnen ihre Meinung zu lassen. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die du hast, und mit dieser Eigenschaft wirst du dieses Präsidentenamt sicherlich gut machen. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute und viel Erfolg. Und bin mir sicher, wir werden uns weiterhin über Fußball streiten, wir werden uns weiterhin über den FC Augsburg unterhalten. So werden wir es auch weiterhin tun. Und für uns ist auch nicht so einfach, ne, dann eine Ebene zu finden. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns ausschließlich beruflich kennen, sondern wir sind einfach auch über viele Jahre eng befreundet. Und das sind Dinge, die natürlich was verändern können. Ne? Das sind so Weggabelungen im Leben, wo ein bisschen was passieren kann. Aber ich glaube, wir sind in der Lage, da gut damit umzugehen und uns trotzdem auf vielen Ebenen auf Augenhöhe und mit Freundschaft zu begegnen. Darauf freue ich mich sehr.
Ja, ich werde die Podcast-Aufnahmen in deinem Garten vermissen. Bei dir zu Hause auch am Esstisch.
Gegen eine geringe Mietzahlung könnte ich da jederzeit einen mieten.
Und ich sag dir auch eins. Also ja, wenn wir zwei da sind, ist das für Irene deutlich schöner. Insofern, ich glaube, wir haben weiterhin Chancen.
Ich weiß noch, der erste Podcast war im Januar nach der Winterpause gegen Düsseldorf. Wir haben sang- und klanglos verloren. Schaut ins Archiv rein. Also da könnt ihr euch den allerersten Podcast nochmal anhören. Ist viel draus geworden, fand ich auch. Also es war nicht einfach. Wir hatten, glaube ich, 10 Leute, die uns abonniert haben im Anfang. Hast du gedacht, ja, für wen machen wir das denn jetzt eigentlich und so? Und ja, ist ja immer so, ne? Also es muss sich ja erst ein bisschen etablieren. Mittlerweile die 3-Millionen-Grenze haben wir bald erreicht, Abonnenten. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht auswendig. Es ist schwierig.
Ja, eigentlich könnten wir allein davon leben jetzt schon.
Ja. Ja, du ja nicht mehr, du bist ja jetzt raus.
Ja, leider.
Tom und ich teilen es auf, tantiemenmäßig. Nee. Also wie du schon gesagt hast, wir machen das ja hier zum Spaß.
Wir melken die Kuh, die du gefüttert hast.
Ja, genau. Und was soll man sagen? Es ist einfach total schade. Verständlich natürlich auf der einen Seite. Und wir werden dich vermissen, ganz einfach. Und alle anderen auch. Und unsere Abonnenten werden dich vermissen, in erster Linie.
Ja. Ja, vielen Dank, Leute. Macht's gut. Tom, wir sehen uns wann, an welchem Tag? Am Donnerstag. Zeit zu reden.
Hey, ohne Schmarrn. Jetzt habe ich hier das so emotional aufgebaut und ich dachte, jetzt fängt der gleich das Heulen an. Und du, Tom, wann sehen wir uns denn eigentlich?
Ja, du siehst ja, ich versuche ja eben davon abzulenken. Ja, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier heulend aus dem
Fenster rausgehe? Er war schon.
Knapp davor.
Wenn so dreimal geschluckt wird hintereinander, dann merke ich schon auch, dass es ihm nahe geht. Aber er überspielt's cool, das mag ich.
Und Rolf, du lädst mich ein in irgendeine Kochsendung und dann wird alles gut.
Ja.
da haben wir eh, die haben ja so viele Möglichkeiten, uns dich wiederzusehen, mein Gott. Also, Donnerstag zeichnen wir beide zusammen eine halbe Stunde Talkformat auf, Zeit zu reden, wird ausgestrahlt am Samstag um 18.30 Uhr erstmals dann bei ATV, immer auch natürlich abrufbar in der Mediathek, und ich kann dir eines sagen, ich bin tief ins Archiv gestiegen, wie wir so schön sagen, und ich habe sensationelle Aufnahmen noch gefunden. Schön. Von dir, und ich hatte das Gefühl, zu deiner Geschäftsführerzeit hattest du ausschließlich ein Hemd, das noch nicht mal immer gebügelt war. Wie dieses Hemd aussieht und all das seht ihr dann bei Zeit zu reden. Max, ich freue mich so sehr drauf.
Und heute Abend kommt, glaube ich, auch was bei ATV nochmal, oder?
Ja, klar, heute Abend haben wir natürlich in ATV Sport auch noch einen Bericht über dich. Übrigens auch aus diesem Podcast-Studio. Also die Dinge fügen sich, sie kommen zusammen. Panterei, alles fließt.
So soll es sein. Vielen Dank, Leute.
Jetzt die Tränchen auch.
Servus, Max.
Danke, dass ihr immer eingeschaltet habt und dass ihr auch weiterhin einschaltet. Wir sehen uns spätestens morgen auf dem Mitgliederabend. Ciao.